Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Guckt man sich so die Flüchtlingszahlen an, ne? Dann sieht man, es kommen insgesamt viel, viel weniger Menschen nach Europa. Aber es kommen immer mehr minderjährige Flüchtlinge ohne ihre Eltern. Allein in Katalonien hat sich die Zahl fast verdreifacht gegenüber 2016. Mohammed ist 14 Jahre alt, er kommt aus Marokko und er will unbedingt nach Europa.
Ich glaube, dort ist es besser als in Marokko. Dort bringen sie dich in einem Zentrum unter, kleiden dich, geben dir zu essen, unterrichten dich. Hier in Marokko sind die Jugendzentren wie Gefängnisse. Da wirst du misshandelt. Es gibt nicht genug zu essen.
Unser Korrespondent in Marokko, Jens Borchers, hat Mohammed getroffen in der Hafenstadt Tanger. Jens, du hast noch andere Jugendliche getroffen. Sind wirtschaftliche Gründe so deren Hauptgrund? Weil ich meine, jetzt Krieg und so gibt es ja in Marokko nicht.
Das sind ganz oft wirtschaftliche Gründe, weil viele junge Leute keine Jobs finden, weil sie keine gute Ausbildung finden, weil es eine sehr hohe Zahl von Schulabbrechern gibt. Und das sind Gründe, warum die versuchen, sich auf den Weg zu machen. Und der zweite wichtige Grund ist natürlich, sie kriegen von Freunden, die schon drüben in Spanien oder in anderen europäischen Ländern sind, Fotos, kleine Videos, alles Mögliche geschickt. Und die senden natürlich nur positive Nachrichten, die den Jugendlichen in Marokko sagen, in Europa ist alles ganz toll.
Das heißt, sie sehen in sozialen Netzwerken und von Freunden, Europa ist mega und deswegen machen sie sich auf den Weg. Hat denn Mohammed keine Eltern?
Mohammed hat Eltern, hat aber mit seiner Familie offensichtlich große Schwierigkeiten. So hat er mir das jedenfalls erzählt. Das kann man natürlich nicht ganz präzise überprüfen. Kids, die aus solchen Familien kommen, das haben mir Experten, mit denen ich gesprochen habe, bestätigt, die machen sich dann auf den Weg, hauen von zu Hause ab, gehen in die Hafenstädte und suchen nach irgendeiner Möglichkeit, nach Spanien zu kommen.
Wo hast du ihn getroffen?
Ich habe ihn in Tanger direkt am Hafen getroffen. Das war übrigens gar nicht schwierig. Ich bin mit meinem marokkanischen Mitarbeiter einfach runter vor den Hafen gegangen und dort saßen auf ein paar öffentlichen Bänken dort eine ganze Menge Jugendliche rum. Nicht nur 14, 15, 16-Jährige, auch Leute, die Mitte 20 waren bereits. Leute, die dort mehr oder weniger auf der Straße leben und auf irgendeine Gelegenheit warten, sich auf einen LKW schleichen zu können oder eventuell mit irgendjemandem in Kontakt zu kommen, der sie mit auf ein Schlauchboot nehmen kann.
Also die Fahrt mit dem Schlauchboot von Marokko nach Spanien oder selbst in einem LKW, das ist gefährlich. Ist ihm das klar?
Ich habe Mohammed, den 14-Jährigen, gefragt, ob er die Risiken kennt. Und er hat gesagt, ja klar, ich weiß genau, das kann mit dem Tod enden.
Gibt es denn Zahlen dazu, wie viele Menschen diese Route nicht überlebt haben?
Es gibt Zahlen von der Internationalen Organisation für Migration. Die hat registriert, dass seit Januar diesen Jahres bis zum 2. Dezember bei dem Versuch nach Spanien überzusetzen 681 Menschen umgekommen sind.
Und was macht Mohammed jetzt die ganze Zeit? Also spart er jetzt Geld oder wartet er wirklich irgendwie, bis ein LKW kommt oder wie sieht so sein Alltag aus?
Also, wenn man versucht, mit einem Schleusernetzwerk rüberzukommen, dann kostet das natürlich viel Geld. Dafür muss er zwischen 1.000 und 2.000 Euro bezahlen. Momentan, so hat er mir das erzählt, schlägt er sich auf der Straße mit Gelegenheitsjobs durch, versucht ein bisschen Geld zusammenzukriegen. Aber im Prinzip weiß er genau, Schleuser sind für ihn zu teuer. Das heißt, er muss versuchen, irgendwie auf einen LKW sich draufzuschmuggeln und zu hoffen, dass er damit auf eine Fähre kommt.
Gibt es irgendwelche Organisationen in Marokko, die versuchen, diese Kinder, diese Jugendlichen davon abzuhalten und denen im Land eine Perspektive zu bieten?
Ja, es gibt eine Organisation, die ich in Tanger besucht habe. Die liegt übrigens etwas erhöht über dem Hafen auf einem Felsen, hat eine Privatinitiative, ein Haus eingerichtet, wo sie versuchen, Jugendliche, die sie mehr oder weniger auf der Straße auflesen, wieder zurück in die Schule zu bringen oder ihnen eine Ausbildung zu vermitteln und sie so dazu zu bringen, diese risikoreiche Idee, wie kann ich nach Spanien rüberzukommen, einfach aufzugeben und im eigenen Land zu bleiben und sich da eine berufliche Perspektive zu erarbeiten.
Und wie ist die Quote da? Kriegen die das hin?
Die kriegen das ganz gut hin. Das sind so zwischen 80% und 90%, die es tatsächlich schaffen. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Fälle, wo vor allem die Jungs schlichtweg abhauen und trotzdem versuchen rüberzukommen.
Die Kinder, die abhauen, die erhoffen sich ein besseres Leben in Europa. aber oft finden sie das nicht. Unser Korrespondent in Spanien ist Marc Dugge. Marc, wir hatten gerade ja mit Jens Borchers in Marokko gesprochen, der Jugendliche getroffen hat, die unbedingt nach Europa möchten. Wenn es jetzt jemand über diese Route schafft nach Katalonien, sagen wir, wenn es Mohammed schaffen würde, was erwartet ihn da, wenn er da ankommt?
Also er würde wahrscheinlich erstmal in ein Notaufnahmezentrum kommen. Da wird er erstmal durchgecheckt, medizinisch. Er wird dort erstmal duschen können. Er wird etwas zu essen und zu trinken bekommen. Und dann werden seine Personalien festgestellt, einfach um zu gucken, mit wem hat man es da jetzt eigentlich zu tun? Wie alt ist der? Das ist eine ganz wichtige Frage. Denn daraus folgt dann das ganze weitere Prozedere. Wenn er minderjährig ist, dann würde er erstmal unter die Verwaltung oder die Obhut der Regionalverwaltung gestellt von Katalonien. Wenn er volljährig ist, könnte er im Prinzip wieder abgeschoben werden nach Marokko. Das geht aber eben nicht, wenn er minderjährig ist.
Und dann, wo kommt er dann hin? Was macht die Regionalverwaltung? Kommt er dann raus aus diesem Notaufnahmezentrum in ein Jugendzentrum?
Genau, er wird dann im Idealfall eine Unterkunft zugeteilt bekommen, eine Wohnung, ganz normal, in der die er sich dann mit einigen anderen jungen Migranten teilt, wo Sozialarbeiter dann auch vor Ort sind, um sich um die zu kümmern. Er wird dann später auch zur Schule gehen, um erstmal auch Grundkenntnisse zu bekommen, eine ganz normale Schulbildung zu bekommen, in der Hoffnung, dass er dann irgendwann auch seinen Abschluss macht und das Rüstzeug dafür hat, weiter auch in dem Land leben zu können und sein Geld zu verdienen.
Konntest du auch mit Jugendlichen, mit den Kindern sprechen?
Nein, konnte ich nicht. Das geht nicht deswegen, weil sie eben noch minderjährig sind und unter der Obhut der Regionalverwaltung sind. Deswegen sagt man, die sind noch nicht vollmündig. Die brauchen sozusagen noch einen Erziehungsberechtigten. Die dürfen nicht für sich sprechen. Deswegen ist das ganz schwierig, mit den Jugendlichen auf offiziellem Wege in Kontakt zu kommen.
Was haben dir die Sozialarbeiter über den Zustand der Jugendlichen erzählt?
Sie haben vor allen Dingen gesagt, dass wir es da wirklich mit sehr, sehr unterschiedlichen Migranten zu tun haben. Also David Vasquez von der Caritas zum Beispiel, das ist so ein Sozialarbeiter, der hat mir dazu Folgendes gesagt.
Da sind junge Kerle drunter, die feste Zahnspangen tragen. So etwas kann sich hier in Katalonien nicht jeder erlauben. Sie sprechen per Videokonferenz mit ihrer Mutter, die gerade beim Friseur sitzt. Das sind keine Armen. Na gut, im Vergleich zu uns schon. Aber es kommen auch marokkanische Analphabeten vom Land ohne Schulbildung, die auf ein Abenteuer hoffen.
Also du hast wirklich alles da. Arme vom Land, genauso wie relativ Reiche, die du auch gar nicht mehr als unbegleitete Minderjährige erkennen würdest. Sie teilen wohl alle eine Vorliebe für Nike-Sportschuhe, sagte mir David da noch. Das ist das Erste, was sie sich besorgen oder mit dem sie sich ablichten lassen. Das Foto geht dann in die Heimat und soll natürlich transportieren. Seht her, ich hab's geschafft.
Was auch vielleicht ein bisschen Show sein kann, weil ich finde es schon ein bisschen krass, wenn er von einem Abenteuer spricht. Wenn man sich so mal die Zahlen anguckt, dass im Januar, von Januar bis zum 2. Dezember in diesem Jahr fast 700 Menschen auf dieser Route ertrunken sind, dann finde ich, Abenteuer klingt noch mal ein bisschen krass.
Absolut, es ist ein krasses Wort dafür, aber viele schaffen es natürlich auch. Und das Ding ist, es ist eben eine Reise ins Ungewisse. Sie hoffen und auch die Familien oft im Hintergrund hoffen, dass sie das alles nach Plan läuft. Das heißt, dass sie in Katalonien ankommen, dass sie dann dort eben auch versorgt werden und dann, wenn sie eine gewisse Zeit da sind, auch einen legalen Aufenthaltstitel haben, um dann eben von Spanien aus beispielsweise oder auch von Deutschland irgendwann mal Geld in die Heimat zu schicken.
Was mich überrascht ist, dass er jetzt sagt, das sind eher so ein bisschen teilweise auch ein paar wohlhabende Kinder dabei. Naja, wohlhabende Menschen auch in Marokko schicken ihre Kinder mit einem Studentenvisum nach Europa und nicht über so eine gefährliche Route.
Das ist richtig. Allerdings müssen wir natürlich immer von relativ wohlhabend sprechen. Also es sind auf jeden Fall nicht die Ärmsten, die Abgerissenen, die Hungrigen, die kommen, sondern durchaus auch die Wohlgenährten, wo das einfach eine Wette ist. Eine Wette darauf, dass sie eine bessere Zukunft in Spanien haben und dann irgendwann auch wieder ganz legal zurück nach Marokko kommen können.
Du hast dich mit Sozialarbeitern in Barcelona getroffen, wo diese Kinder meistens aus Marokko ankommen. Du durftest ja nicht mit ihnen sprechen, aber was sagen die Sozialarbeiter? Wie geht es diesen Kindern?
Das fand ich wirklich sehr, sehr interessanten Aspekt. Wie geht's denen eigentlich? Und denn oft sieht man ja wirklich so ein bisschen eher die raue, coole Schale von den Jungs, wenn die dann in der Straße sind. Und so habe ich also eine Sozialarbeiterin von der Caritas gefragt, wie sie denn diese Jungs eigentlich wahrnimmt. Und da hat sie Folgendes gesagt.
Viele sind ja noch Kinder. Sie geben sich als harte Burschen, mit denen man sich nicht anlegen sollte. Aber in Wirklichkeit dient das nur dazu, dass andere ihnen nicht nahe kommen. Hier fangen sie dann an zu weinen. Nachts wollen sie mit ihrer Mutter sprechen und vermissen ihre Familie.
Und das rundet dann eben auch so ein bisschen das Bild von diesen Jungs ab. Es sind halt überwiegend marokkanische Jungs von ja, 15, 16, 17 Jahren, die dann eben oft so sich nach außen unheimlich cool und ja so ein bisschen Gangster-Style-mäßig geben und die aber im Inneren doch noch sehr, sehr weich sind oft.
Was man ja auch ein bisschen nachvollziehen kann, wenn man ohne Eltern ganz alleine irgendwo ist, muss man sich ja auch irgendwie eine harte Schale antrainieren.
Ja, absolut. Also sie sind eben oft dann auf sich allein gestellt und wohnen dann auch oft nicht mehr in den Flüchtlingsunterkünften oder in diesen Notunterkünften, sondern weil diese so überfüllt sind, weil da auch strenge Regeln gelten, weil der Sozialerzieher zum Beispiel sagen, hier wird nicht geraucht, hier wird um 10 Uhr ins Bett gegangen, nehmen dann einige reißaus und besetzen zum Beispiel Häuser in Barcelona oder schlafen unter Brücken. Jetzt natürlich im Winter ein bisschen weniger als im Sommer noch, aber wir haben dann eben tatsächlich mit den rauen Gesetzen der Straße da zu tun und da muss man dann schon ein bisschen anders auftreten.
Wie ist das? Was haben die Sozialarbeiter dir gesagt? Wollen denn viele auch wieder nach Hause von den Jugendlichen?
Also es wollen tatsächlich wohl auch immer wieder Menschen nach Hause. Und das ist gar nicht so einfach. Denn wenn ich nach Hause will als Marokkaner, dann muss ich einen Antrag stellen. Und zwar bei den marokkanischen Behörden. Die würden dann erstmal überprüfen, ob meine Familie denn überhaupt eine Familie ist, in die man mich guten Gewissens wieder zurückschicken kann. Oder ob ich da zum Beispiel Misshandlungen befürchten muss. Das ist ein sehr, sehr zäher, schleppender, zeitraubender Prozess. Und deswegen gilt eigentlich in Katalonien die Devise, wenn ein Minderjähriger hier ist, dann haben wir uns erstmal um ihn zu kümmern, denn so leicht wird er nicht wieder nach Hause gehen. Und das ist natürlich für viele junge Menschen auch eine teilweise bittere Erkenntnis.
Wollen diese dann weiter? Wollen sie aus Katalonien raus, nach zum Beispiel Deutschland? Oder was wollen sie machen?
Also viele wollen tatsächlich auch erstmal in Spanien bleiben, um dort einen Aufenthaltstitel zu bekommen, also sozusagen den legalen Aufenthalt zu bekommen. Den kannst du bekommen, wenn du 3 Jahre lang ohne größere Vergehen in Spanien warst. Dann wirst du den automatisch erhalten. Und sie hoffen natürlich darauf, dass sie dann auch eine Zukunft in Katalonien haben. Da gibt es auch eine relativ große marokkanische Community. Allerdings, manche wollen auch weiter. Katalonien ist ja im Norden von Spanien, genauso wie das Baskenland, wo auch viele Minderjährige sind. Sie wollen weiter, zum Beispiel nach Frankreich oder auch nach Deutschland. Aber tatsächlich scheint Katalonien relativ attraktiv zu sein. Die Leiterin der Behörde für Jugendangelegenheiten in Katalonien hat mir bestätigt, dass sie tatsächlich in Katalonien besonders viel tun für diese Minderjährigen. Dass sie zum Beispiel auch Hilfen bei der Berufsausbildung bekommen, dass sie ein monatliches Taschengeld bekommen, wenn sie 18 Jahre alt sind, in Höhe von 600 Euro, dass das in Marokko bekannt ist. Und ich habe sie dann gefragt, ob das nicht eher dann noch die Leute anlockt, die Minderjährigen tatsächlich nach Katalonien zu kommen.
Es kann sein, dass das Menschen animiert, zu uns zu kommen. Sicherlich sind das Anreize, herzukommen. Aber selbst wenn das so ist, wir werden bei der Qualität unserer Leistungen nicht um ein Jota nachgeben, sondern im Gegenteil versuchen, sie zu verbessern. Wir werden ja niemanden wegen seiner Herkunft benachteiligen. Wenn ein Junge versucht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann werden wir ihm dabei helfen.
Und da gibt es eben auch Kritik dann, ob nicht das eben auch dazu beiträgt, dass sich immer mehr auf den Weg machen. Also ob man wirklich nicht so einen klassischen Pull-Faktor hat, der die Menschen da dazu animiert zu kommen und in die Boote steigen lässt. Das muss dann jeder für sich entscheiden.
Die Gesamtzahl der Flüchtlinge, die in die EU kommen, die ist stark gesunken. Die Zahl der minderjährigen Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern kommen, ist dabei gestiegen. Die meisten Jugendlichen sind Marokkaner. Unsere Korrespondenten Marc Dugge und Jens Borchers haben in Marokko und Spanien recherchiert, warum Jugendliche nach Europa wollen und was sie hier erwartet.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.